SWR Kultur. Gast vor 8.
Heute vor 75 Jahren wurde die DDR gegründet. Ein Staat, in dem Millionen Deutsche prägende Jahre ihres Lebens verbracht haben. Seit 24 Jahren gibt es diesen Staat nicht mehr. Trotzdem sind Ostdeutschland und Westdeutschland ja seither keineswegs nahtlos zusammengewachsen. Nicht zuletzt, was politische Vorstellungen und überhaupt das Lebensgefühl angeht. Warum verstehen wir uns offenbar gegenseitig nicht? Unser heutiger Gast vor 8 hat einen ganz eigenen Blick auf Deutschland. Einen kritischen und gleichzeitig zugewandten aus der Distanz. Der britische Germanist und Autor populärhistorischer Bücher James Hawes. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Hawes.
Guten Tag. Guten Tag.
Sie haben noch einen Bildkalender von 1989 mit dem Titel Happy Birthday GDR, haben Sie uns gesagt. Also alles Gute zum Geburtstag DDR. Wie kamen Sie an den und wo hängt der?
Ich war damals angehender Germanist und ich kriegte das dann geschenkt von der damaligen Regierung als Englisch oder gar Irisch in dem Sinne Germanist. Wir kriegen sie alle, das durch die britische DDR Freundschaftsgesellschaft und was weiß ich sonst. Und das gehört natürlich zu meinen Lieblingsstücken aus der Erinnerung. Ich war ja Zeitzeuge davon und das ist auch ganz wichtig, denn ich glaube, wir vergessen allzu leicht. Also zuerst sah keiner im Voraus, dass das geschehen würde. Keine von meinen Kollegen, die sich als Experte in der DDR-Kultur und so weiter ausgaben, sie hatten keine Ahnung, dass das geschehen würde. Was wir aber alle dachten, war, dass es Jahre dauern würde. Und das ist vielleicht in Vergessenheit geraten. Also nicht nur wir Germanisten in England, sondern das ganze Deutschland und die ganze Welt nahm an, dass es eine ganze Serie von Volksumfragen und NATO-Besprechungen, was weiß ich sonst, brauchen würde, bis diese zwei Staaten zusammengeführt werden könnten. Das geschah aber so schnell und daran liegt wahrscheinlich das ganze Problem.
Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit Deutschland und deutscher Sprache?
Also eigentlich seit meiner Kindheit. Meine Mutter war ja Deutschlehrerin. Und ich habe das große Glück gehabt, dass sie lebenslang mit der Schwester von Joachim C. Fest befreundet war.
Dem FAZ-Herausgeber.
Als ich kleines Kind war, bekamen wir deutsche Besuch, deutsche Bücher. Wir waren die Einzigen, die in unserem englischen Dorf Adventskalender und einen Lebkuchen bekamen, die damals völlig unbekannt waren in England. Ich erinnere mich schon daran, mit 6 Jahren, ich musste im Schulhof einschreiten gegen Freunde und sagen, nein, Deutsch und Nazi ist nicht dasselbe Wort. Denn sie müssen sich das verinnerlichen. Alles, was wir als Burschen in England zu lesen bekamen in den 6 Jahren, aber buchstäblich alles, hatte mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. England ist besessen davon, immer noch, leider.
Sie haben dann in England und Irland Deutsch gelehrt und 2017 eben auch The Shortest History of Germany geschrieben. 160 Seiten, Deutschlands Geschichte ganz stark komprimiert. Das wurde ein Bestseller im UK. Was hat denn dann die Briten doch so an uns als Land interessiert?
Das weiß ich ehrlich nicht. Das hat mich und meinen Verleger auch völlig überrascht. Und dass es jetzt in 22 Sprachen übersetzt worden ist und in Deutschland eine Bestseller geworden ist, war mir gar nicht so zu denken. In den
Sie analysieren auch weiterhin die deutschen Verhältnisse, auch den Aufstieg der AfD, der uns ja hier sehr beschäftigt, nicht zuletzt nach den jüngsten Wahlergebnissen im Osten. Sie sehen das vergleichsweise entspannt. Was macht Sie zuversichtlich?
Tja, erstens, weil der deutsche Osten jetzt nur halb so groß ist wie in den 30er Jahren, wie zu Zeiten der Weimarer Republik. Man muss einfach die Wahlergebniskarten, die Landkarte der Wahlergebnisse in den Jahren, in diesen fatalen Jahren 1930 bis 1933 anschauen, um zu erkennen, dass der braune Geist vom Osten kam. Nun aber ist der Osten eben nicht so stark wie vorher und nicht stark genug, um den ganzen Wagen zu lenken, sozusagen. Es geht in diesem Buch geht es gar nicht, und das wissen Sie wahrscheinlich selber, um die Vergangenheit etwas zu verleugnen. Im Gegenteil, ich bin der sehr feste Meinung, dass wenn man die deutsche Geschichte wirklich versteht, erkennt man, dass diese ganze Etappe 1871 bis 1945 so eine ganz große Abweg, ein Sonderweg in der deutschen Geschichte war. Denn alles, was Ausländer und auch Deutsche an Deutschland schlecht finden, also Schmisse, Lackstiefel, Kadavergehorsam und Militarismus, das alles kam aus Preußen.
Sie sagen, Westdeutschland und Ostdeutschland sind sehr unterschiedlich und werden das auch bleiben, aber eben nicht wegen der DDR, sondern aufgrund einer viel länger zurückreichenden Geschichte. Das müssen Sie erklären.
Also man braucht nur das Wort Max Webers zu erkennen. Also Max Weber, der deutsche Begründer der Soziologie an sich, er prägte Ende des 19. Jahrhunderts das Wort Ostelbien. Denn ihm als der erste soziologische Forscher schien es klar, dass dieses Gebiet von dem sonstigen Deutschland ganz verschieden war. Brauchte auch so einen eigenen Namen, also Ostelbien. Weil alles da so wesentlich verschieden war. Die ganze Grundlage des Lebens.
Was ist das für eine Grundlage?
Junkertum, um ein Wort zu benutzen. Und das war auch das war die brennende Frage des späten Wilhelminischen Reiches. Denn die ganze politische Macht war östlich der Elbe zu Hause. In Preußen und weil Preußen eigentlich das ganze Deutschland führte, auch das ganze Deutschland stand dann in den Händen der preußischen Herrenkaste.
Jetzt haben wir aber, um wieder auf die aktuelle Situation zu kommen, einen prominenten Soziologen wie Steffen Mau, der die Ost-West-Problematik ja schon auf die DDR-Geschichte und die Wendejahre zurückführt. Oder Sie kennen vielleicht das Buch von Dirk Oschmann, dem Germanisten, der sagt, der Osten ist eine westdeutsche Erfindung. Würden Sie aufgrund Ihrer Thesen also beiden widersprechen?
Herr Mau nicht. Ich hatte das Glück gehabt, mit Herrn Mau zusammen ein Interview mit dem Welt zu machen. Und das sollte ein Streitgespräch sein, aber es kam heraus, dass es eigentlich kein großer Unterschied zwischen unserer Ansicht hat. Er war völlig bereit zu erkennen, dass das östliche Deutschland schon zu wilhelminischen Zeiten ganz anders war. Ich gegenseitig bin natürlich bereit zu erkennen, dass wenn man von der Roten Armee 40 Jahre lang besetzt wird, natürlich prägt das in gewissem Sinne die Mindset, wie wir sagen würden, eines Menschen. Aber die traurige Tatsache ist, dass die Bevölkerung des östlichen Deutschlands dazu neigte, autoritäre Bewegungen zu unterstützen vom Anfang an.
Und wenn wir jetzt Ihrer Analyse folgen, also dass das heutige Ostdeutschland vielfach durch die Zeit von Preußen und davor geprägt ist, wie kriegen wir dann heute einen besseren Austausch und mehr gegenseitiges Verständnis hin? Kann man das irgendwie mit einbeziehen und gäbe es historische Vorbilder? Sie haben ja auch über England und Irland geschrieben.
Wenn man zum Beispiel die Situation in Irland anschaut, muss man dann leider sagen, dass ein Zusammenwachsen zweier Volksgruppen, die seit Jahrhunderten anders sind, sehr schwierig ist. Ich glaube leider, dass man sich in Deutschland daran gewöhnen müssen, die Politik eher wie die Amerikaner die Politik anschauen, also blaue und rote Staaten. Das ist bedauerlich, aber immerhin Demokratie. Die Demokratie ist keine Milchbubengeschichte oder Kindermärchen. Demokratie heißt nicht, dass mehr oder weniger alle Mitbürger immer mehr oder weniger zufrieden sein müssen. Wenn 25% der Deutschen AfD wählen, ja, meinetwegen, das ist auch Demokratie. Was bleibt ist, dass in Deutschland immer noch, wie seit je und je, etwa 65% der Bevölkerung für die vier großen Parteien stimmen würden morgen, die alle NATO unterstützen, alle für die Europäische Union sind. Und das ist die Stärke des deutschen Systems, dass sie zwar verschiedene Angebote machen, aber alle zusammenarbeiten können.
Wir wollen gleich noch mehr wissen über Ihren speziellen Blick auf Deutschland und auch auf deutsche Sprache und Geschichte. Der britische Germanist James Hawes ist unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Sie hören SWR Kultur am Abend und unser Gast vor 8 ist der britische Germanist James Hawes. Er hat in England und Schottland Germanistik studiert, hat 1989 über Nietzsche promoviert, dann an Universitäten in England und Irland Deutsch gelehrt, Romane geschrieben, zuletzt aber prägnante populärhistorische Bücher, die kürzeste Geschichte Deutschlands, die kürzeste Geschichte Englands, bald kommt die kürzeste Geschichte Irlands, alle zuerst auf Englisch. Dann auch auf Deutsch. Wir haben vorhin kurz angesprochen, Herr Hawes, wie Ihr Interesse am Deutschen entstanden ist. Gehen wir doch nochmal dahin zurück, in die 60er und 70er Jahre. Was hatten Sie da für ein Bild von Deutschland? Und woher hatten Sie es?
Also bei meinem ersten Deutschlandbesuch, also alleine, war als Teenager gerade in dem sogenannten deutschen Herbst.
Also die Zeit der RAF, der Terrorismus-Anschläge.
Genau, als auf jedem Bahnhof bewaffnete Polizisten standen, was mir als Engländer ganz fremd war. Ich bin froh, dass ich diese Erinnerung noch habe, denn wenn man jetzt sagt, jetzt die Politik ist unvergleichlich gespaltet und so verbittert und so weiter, durch Migration, durch was weiß ich sonst. Ich muss sagen, was glauben Sie dann ehrlich? Glauben Sie, dass es eine goldene Ära je gab, wo alle zufrieden waren? Die 70er, ja. Jeder wählte entweder CDU, FDP oder SDP. Aber es gab auch Rote Armee-Fraktion in Baden-Meinhof, Mensch, und Schießereien auf der Straßenecke. Fast jede Woche in Deutschland. Das war keine goldene Ära.
Aber Sie sagen, Sie hatten damals schon das Gefühl, man muss das Bild korrigieren, das man als Engländer von Deutschland hatte.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich schon von Kindesbeinen an deutsche Freunde hatte. Also ich wusste einfach als Tatsache des Lebens, dass nicht alle Deutsche böse Nazis waren, wie fast jeder Engländer in den 60er Jahren glaubte.
Gab es bestimmte Bücher auch von deutschen Autorinnen oder Autoren, die Sie als junger Mensch besonders gepackt oder interessiert haben?
Ja, so prätentiös es auch hört. Goethe. Als ich zum ersten Mal zurück vom Pub zurück betrunken kam, mit 17 Jahren, was weiß ich, anstatt mich zu bestrafen, sagte meine Mutter, gut, geh dann in den Garten und lese das. Das war ein Bändchen von Goethes frühen Gedichten. Und das stand ich ganz betrunken in meinem Garten und las, füllest wieder, wo schon tal, still mit Nebelglanz. Und kann das immer noch vom Herzen aus zitieren. Und das ist nicht prätentiös, sondern Tatsache. Ich habe den Urfaust gespielt auf Deutsch und bin immer noch von den Klassikern sehr angetan.
Dieses Bild, wie Sie betrunken im Garten Goethe lesen und zitieren, das möchte ich gerne einen Moment sacken lassen noch. Wenn man dann Deutsch unterrichtet, die Sprache, was ist besonders schwer zu vermitteln oder was war Ihnen auch besonders wichtig zu vermitteln vielleicht?
Ja, die Grammatik, da wir Engländer fast keine Grammatik haben. Ich war ehrlich gesagt nie die wirklich Sprachlehrer. Ich hatte mehr mit der Kultur, mit der Geschichte und Literatur zu tun. Und das war gar nicht schwierig, die Leute dafür zu interessieren, für Kafka und Nietzsche. Wie soll es so schwierig sein, für einen jungen Menschen für Kafka interessiert zu machen?
Und irgendwann wurde Ihnen dann aber die Geschichte noch wichtiger als die Literatur offenbar.
Tja, es kam einfach so. Ich war 1920, ich war kurz davor mit einem deutschen Mädchen geheiratet. Aus Irland, aber deutsch von Kultur und Sprache her. Und ich ging mit meinem Kinderwagen und mein neues halbdeutsches Kind durch einen Park und da klingelt mein Telefon und mein Agent sagt, es will ein Verleger mit dir reden. Und dieser Mann hat mir gesagt, wollen Sie eine kurze Geschichte Deutschland schreiben für gar kein Geld? Und ich habe mir gesagt, so eine Frechheit, warum dann nicht? Und er hat mir gesagt, ich glaube, wir könnten vielleicht, ich werde es per Hand machen und wir könnten vielleicht 30.000 Exemplare weltweit verkaufen. Und ich sagte, gut, wir machen es einfach, weil ich jetzt ein halbdeutsches Kind habe und eine deutsche Frau. Das heißt, die Welt will, dass ich dieses Buch schreibe, auch wenn es kein Geld gibt.
Jetzt haben Sie den Briten auch so viel über Deutsche und die deutsche Geschichte beigebracht. Inwiefern verstehen denn die Deutschen die Briten nicht richtig? Was können Sie mir dazu noch kurz mitgeben?
Die Deutschen verstehen nicht, wie gespaltet auch England ist. Dass auch England zwischen Nord und Süd völlig gespaltet ist. Also die Labour Party und Conservative Party sind eigentlich die Parteien des Nordens und des Südens. Das ist genau wie in der deutschen Politik, kann man das leicht beweisen, indem man einfach die Landkarten der Wahlergebnisse anschaut. Das Vereinigte Königreich ist wie das Vereinigte Deutschland. Kein uraltes, ehrwürdiges Gefüge, sondern etwas, das im 19. Jahrhundert absichtlich zusammengefügt war. Im Falle von England einzig und allein, um Irland zu bändigen. Kein Wunder, dass es zusammenfiel.
Wenn man dann seinen historischen Blick so schult wie Sie, indem man sich mit den ganzen nationalen Identitäten und auch vor allem eben den Unterschieden beschäftigt, Herr Hors, wie stehen Sie denn dann zur Hoffnung auf ein starkes und mehr oder weniger vereinigtes Europa?
Ich bin äußerst stark dafür. Für mich war der Brexit mehr als ein Desaster, es war ein Betrug. Ich kann immer noch, ehrlich gesagt, kaum mit Menschen zusammen sein, die für Brexit gewählt haben. Ich bin so wütend darüber. Zumal ich weiß, dass das alles durch Lügen und durch Machereien gemacht worden ist.
Und über Großbritannien hinaus, diese Idee Europa, ist die für Sie realistisch?
ja, es muss einfach sein. Ich bin von Herzen aus euer Pärchen. Kann mir nicht vorstellen, in einem riesen Monokultur wie Amerika zu leben oder auch wie Russland. Diese Ineinanderflechten von verschiedenen Kulturen und Geschichte ist für mich, was Europa ausmacht. Und ich glaube doch an etwas, was man den Westen nennt. Es ist ja oft der Fall, dass sogar Freunde von mir sagen, oh, was soll der Westen heißen, als ob ich dann in die Falle gelaufen bin. Aber es ist ganz einfach. Jedes Land, wo die Regierung friedlich abgewehrt werden kann, wo Richter das Gesetz fahren lassen können, ohne dass sie um Karriere oder sogar Leben bangen müssen, wo die freie Presse waltet, das gehört zum Westen. Und ich glaube fest daran.
Das sagt der britische Germanist und Schriftsteller James Hawes in SWR Kultur. Ich danke Ihnen, Herr Hawes.
Ich danke Ihnen auch.